Sitzt ein alter Mann auf einer Parkbank und weint. Kommt ein Jogger vorbei und fragt, warum er denn so weint. Erwidert der alte Mann, wissen Sie, also ich bin Multimillionär, habe eine riesige Villa, fahre definitiv das schnellste Auto der ganzen Welt, habe einen Traum von Frau geheiratet und unsere Kinder begrüßen mich allesamt jeden Abend sehnsüchtig. Er meint der Jogger, oh Mensch, und weshalb weinst du dann? Du hast ja mehr als alles, was ich mir jemals gewünscht hätte. Daraufhin der alte Mann, ja, aber ich weiß doch nicht mehr, wo ich wohne. So geht's wohl nicht nur jenem alten Herrn, sondern nicht wenigen Menschen in unserem Land. Was haben wir nicht alles, wovon der Großteil der Weltbevölkerung nur träumen kann? Und wie viele wissen doch nicht mehr, wo sie wohnen und bei wem sie ihr Zuhause haben. Und vielleicht haben manche in unserem Land sogar bereits vergessen, dass sie vergessen haben, wo sie wohnen. Wie es der frühere Bischof Noack einmal sagte, vergessen, dass sie vergessen haben, wo sie wohnen. Und doch, ich glaube, die Sehnsucht nach Heimat ist geblieben. Dieselbe heute wie damals. Wird zum Beispiel an einer Stelle deutlich, wenn wir schauen, was ist denn die auflagenstärkste Zeitschrift heutzutage? Okay, natürlich Fernsehzeitschriften, Platz 1 bis 5 der auflagenstärksten Zeitschriften sind Fernsehzeitschriften. Aber dann, was kommt als nächstes? Und das fand ich interessant. Auf dem nächsten Platz kommt die Zeitschrift Landlust. Eine Zeitschrift, die kaum wie eine andere unsere Sehnsucht anspricht nach einem Zuhause. Den Wunsch nach heimeliger Geborgenheit oder man könnte auch sagen nach dem verlorenen Gartenparadies. Und so wundert es einen nicht, dass die beiden Jünger von Johannes dem Täufer, als Jesus vorbeikommt und Johannes beeindruckt auf ihn weist, dass sie dann Jesus fragen, Rabbi Meister, wo ist deine Herberge? Oder wörtlich übersetzt, Rabbi Meister, wo bleibst du? Wo ist deine Bleibe? Und er sprach zu ihnen, kommt und seht. Ich lese uns den Predigttext für den heutigen Sonntag aus dem Johannesevangelium, Kapitel 1, Vers 35 bis 42. Am nächsten Tag stand Johannes abermals da und zwei seiner Jünger. Und als er Jesus vorbeigehen sah, sprach er, siehe, das ist Gottes Lamm. Und die zwei Jünger hörten ihn reden und folgten Jesus nach. Jesus aber wandte sich um und sah sie nachfolgen und sprach zu ihnen, was sucht ihr? Sie aber sprachen zu ihm, Rabbi, das heißt übersetzt Meister, wo bleibst du? Er sprach zu ihnen, kommt und seht. Sie kamen und sahen es und blieben diesen Tag bei ihm. Es war aber um die 10. Stunde. Einer von den Zweien, die Johannes gehört hatten und Jesus nachgefolgt waren, war Andreas, der Bruder des Simon Petrus. Der findet zuerst seinen Bruder Simon und spricht zu ihm, wir haben den Messias gefunden, das heißt übersetzt der Gesalbte. Und er führte ihn zu Jesus. Als Jesus ihn sah, sprach er, du bist Simon, der Sohn des Johannes, du sollst Kephas heißen. Das heißt übersetzt Fels. Herr, segne dein Wort an uns allen. Amen. Ein erstes Sehen, wo man bei Jesus bleibt. Rabbi Meister, wo ist deine Herberge? Rabbi Meister, wo bleibst du? Wo ist deine Bleibe? In dieser Frage der beiden Johannesjünger bündelt sich damals wie heute die geballte Sehnsucht nach Leben, nach Sicherheit, nach Sinn und Perspektive. Hinter dieser Frage der beiden an Jesus, wo bleibst du, steckt nicht weniger als die Frage, wo bleib ich? Was gibt mir Halt und einen Platz im Leben? Wie willst du, Jesus, mir Halt geben, wenn ich dir nachfolge? Und wir formulieren es heute, glaube ich, genauso. Wo bleibe ich, wenn ich diesen oder jenen Weg einschlage? Nach der Schule, wo bleibe ich, wenn ich die Ausbildung mache oder die oder diesen Studiengang? Wo bleibe ich dann? Wo bleibe ich, wenn sich beruflich Türen schließen oder irgendwie klar ist, Veränderungen stehen an? Wo bleibe ich dann? Wo bleibe ich mit meiner Sehnsucht nach einem Partner? Oder mit den Trümmern unserer Beziehung? Oder mit der Trauer über den Partner, der nicht mehr da ist? Wo bleibe ich, wenn sich meine Lebenswelt plötzlich ändert? Die Kinder größer werden? Wenn sie einen nicht mehr brauchen? Wo bleibe ich mit dieser Diagnose? Wo bleibe ich, wenn es ans Sterben geht? Und wo bleibt dann meine Familie? Wo bleibe ich? Wahrscheinlich die Frage unseres Lebens. Die Sehnsucht nach Bleibe, nach einem Halt, nach einem Zuhause, nach Verlässlichkeit, einem Platz im Leben, einen Sinn des Lebens, glaube ich, zutiefst in jedem von uns verwurzelt. Und bei Jesus hat diese Sehnsucht Raum. Kommt und seht. Was die Jünger im Lauf des Tages gesehen haben, Johannes verrät es uns leider nicht. Keine Details, das Einzige, was er uns verrät, und das ist dann vielleicht das zentrale Detail, sie haben Jesus gesehen an diesem Tag und haben in ihm gesehen, was Halt gibt. Ewig und alltagstauglich. Deshalb heißt erstens sehen, wo man bei Jesus bleibt, zweitens sehen, wer Jesus ist. Sehen, wo man bleibt, heißt zweitens sehen, wer Jesus ist. Drei Titel enthält unser Text, mit denen Jesus beschrieben wird. Rabbi, Lamm Gottes und Messias. Sehen, wer Jesus ist, da ist der Rabbi. Komm und sieh Jesus, den Rabbi, man kann übersetzen mit Meister oder mit Lehrer, da steckt der Lehrer drin. Manchmal habe ich den Eindruck, wir verwechseln hier schon das Wesentliche im Leben. Zumindest erwische ich mich gelegentlich dabei, dass meine Nachfolge, meine Jesus-Nachfolge eine beratende Jesus-Nachfolge ist. Du Jesus, ich könnte mir vorstellen, dass für mein Leben das und das das Richtige wäre und du könntest doch dafür das und das bitte jetzt tun. Beratende Nachfolge könnte man das nennen. Wen malt uns Johannes heute vor Augen? Nein, keine beratende Nachfolge, in der ich Jesus berate, was für mich das Beste ist, sondern er malt uns Jesus als den Rabbi, als den Lehrer vor Augen und ermutigt uns, schau auf Jesus, dort wo du in der nächsten Zeit Entscheidungen treffen musst und keine Ahnung hast, welches die richtige ist. Hier ist der Lehrer, im positivsten, im besten Sinn des Wortes. Besser als jeden Lehrer, den ihr Konfirmanden in der Schule habt und wenn ihr noch so tolle habt. Ein Lehrer im besten Sinn des Wortes. Der Prophet Jesaja kann deshalb sogar mal sagen, er ist der Wunderrat. Der wunderbare Ratgeber in Person, der Wunderrat in Person. Kommt zu Jesus, kommt und seht. Hier ist Rat, wo du keinen Rat weißt. Komm zu Jesus, wenn dir Weisheit mangelt. Zutiefst alltäglich, beruflich, in der Schule. Hey, wenn es an Prüfungen geht. Der Lehrer, der die Welt geschaffen hat, der kennt ihre Gesetze und der kann auch in der Schule helfen. Komm und sieh. Komm und sieh Jesus, das Nächste, als das Lamm Gottes. Der zweite Titel, was soll das? Was ist gemeint? Mit dieser Anbetung, kann man nicht anders sagen, von Jesus als dem Lamm Gottes, erinnert Johannes die um ihn Stehenden an das zentrale Ereignis in der Geschichte Israels, der Auszug aus Ägypten. Die Israeliten in der ägyptischen Sklaverei, der Pharao lässt sein Volk nicht ziehen, Gott schickt eine Plage nach der anderen, um dem Pharao deutlich zu machen, dass es jetzt Zeit ist, Israel gehen zu lassen. Der Pharao verstockt, hört nicht und dann kündigt Gott diese 10. Plage an. Dass der Verderber durch die Straßen geht und die Erstgeburt schlägt. Und was sagt Gott zu den Israeliten? Sie sollen ein Passahlamm schlachten, ein Lamm schlachten. Was tun? Aus dem Fleisch Steaks, nicht ans Mittagessen denken, aus dem Fleisch Gemeinschaft, Wegzehrung für den Auszug und das Blut an die Türpfosten streichen. Weshalb? Damit, wenn der Verderber des Nachts durch die Straßen geht und die Ägypter schlägt. Das Blut des Lammes an den Häusern der Israeliten den Schlag des Verderbers abwehrt. Das hebräische Wort Passach kann man auch übersetzen mit zurückschlagen. Und da steckt etwas von dem drin, was hier passiert. Wenn der Schlag des Verderbers richtend hier in Ägypten durchgeht und auf das Blut des Lammes trifft, schlägt dieses den Schlag des Gerichtes zurück. Passahlamm hieß auch das Lamm, das stellvertretend für mich geopfert wird. Das kommt dann später in der Geschichte Israels dazu, dass die Israeliten einerseits in Erinnerung an den Auszug, an die Bewahrung vor dem Schlag des Gerichtes, das Passahlamm auch opfern in dem Bekenntnis, ich kann vor Gott nicht bestehen. Ich bin schuldig mit so vielen Dingen, mit denen Gott nichts anfangen kann, mit denen er seine Mühe hat. Aber er sieht das Opferlamm an und nimmt es gnädig an, um die Israeliten damals frei zu sprechen. Das Passahlamm als Lamm der Sühne, des Sündopfers, das stellvertretend für die Israeliten stirbt, dass sie das Leben haben. Und wenn jetzt Johannes der Täufer, Jesus, den Jüngern vor Augen malt, seht, das ist das Lamm Gottes und hinzufügt, dass der Welt Sünde trägt, dann malt er den Jüngern damals und uns Jesus vor Augen als den, der am Kreuz sein Blut vergossen hat und der Schlag des Verderbers auf sich genommen, damit dieser Schlag mich nicht trifft. Der Schlag des Verderbers, damit er mich nicht trifft, auf sein Blut genommen. Jesus, das wahre Passahlamm, das den Schlag des Verderbers auf sich nimmt und das den Sühnetod gestorben ist an meiner Stadt. Mit seinem Blut hat er bezahlt, was ich nicht bezahlen kann. Deshalb kommen Sie, Hirsch, Vergebung. Kommen Sie, Hirsch, Versöhnung mit Gott. Und Hirsch, Frieden mit Gott. Ja, vielleicht sagst du, ja, das weiß ich eigentlich alles schon lange, das habe ich im Kopf, das habe ich schon lange kapiert. Aber irgendwie habe ich immer das Gefühl, die eine Schuld damals, die hat Gott mir nicht vergeben. Die kommt immer wieder hoch, die kann er mir nicht vergeben haben. Gefühle, die uns einreden, ja. Zweifel. Schau auf Jesus. Weshalb? Weil Gott selber es so macht. Auf Jesus schauen. Mit deiner Sünde und Schuld, schau auf Jesus, weil Gott selber auf Jesus schaut, der für dich getragen hat, was du nicht tragen kannst und auch nicht tragen brauchst. Schau auf Jesus, weil Gott auf Jesus schaut, das dort am Kreuz trägt, was wir nicht tragen können. Um dieses Lammes willen darfst du hören, dir sind deine Sünden vergeben. Und wenn deine Gefühle und Gedanken gelegentlich hochkommen, ja, die gibt es, Gefühle, die uns einreden, ah, hat Gott wirklich vergeben? Gefühle und Gedanken, die uns die Schuld groß machen, das ist kein Wirken des Heiligen Geistes. Ja, natürlich, der Heilige Geist zeigt uns Dinge, die im Leben nicht stimmen. Aber die Schuld groß machen, das ist Teufelswerk. Die Lieblingsaufgabe des Heiligen Geistes ist es, uns das Lamm vor Augen zu malen. Und dort, wo Gefühle und Gedanken dich unsicher machen, an Gott zweifeln lassen, schau aufs Kreuz, weil Gott aufs Kreuz sieht. Um meines geliebten Sohnes Jesus willen, dir sind deine Sünden vergeben. Kommen Sie, den Messias. Wir haben den Messias gefunden, das heißt übersetzt der Gesalbte. Wen hat Andreas gefunden? Wenn ihr eure Klassenkameraden erklären müsst, was der Messias ist, er wird es herausfordernd und nicht nur für euch, ich glaube für jeden von uns miteinander. Da könnte man jetzt ein ganzes Semester dazu machen. Ich möchte nur eine Pointe herausgreifen heute Morgen. Die Israeliten damals haben mit dem Messias Großes verbunden. Den König, der sie von den Römern befreit und der die Wunder des Mose tut, dass wieder Brot vom Himmel fällt. Es war so grob die Messias-Erwartung, die die Israeliten damals hatten. Und wenn Andreas jetzt zu Simon sagt, wir haben den Messias gefunden, dann hat er den König erwartet, der eingreift mit Macht und Herrlichkeit. Und ja, Jesus ist der Messias, so bezeugt ihn das ganze Neue Testament. Nur, er ist völlig anders gekommen, als die Menschen ihn damals erwartet haben. Was ich heute Morgen aus dieser großen Theologie eines Messias herausgreifen möchte, komm und sieh den Messias, ja, erwarte Großes von Gott. Er ist der König und er regiert. Erwarte Großes von Gott für dich und dein Leben, für unsere Gesellschaft, für unsere Kirche. Wir haben Hoffnung, weil er der König ist. Allerdings, trau ihm zu, dass er für Überraschungen gut ist. So wie damals er eben nicht im Tempel in Jerusalem, im Jerusalemer Königspalast eingezogen ist und dort seinen Thron aufgestellt hat, sondern wo hat er seinen Thron aufgestellt? Da, am Kreuz. Das ist sein Thron. Hier hat er die Regentschaft eingetreten, die Herrschaft übernommen, von der wir noch heute leben und ewig leben. Deshalb, kommen Sie den Messias, ja, erwarte morgen, diese Woche, Großes von Gott, von ihm, unserem König, aber trau ihm zu, dass er für Überraschungen gut ist. Er regiert und er regiert so, wie es für dich und mich am besten ist. Sehen, wo man bei Jesus bleibt, sehen, wer Jesus ist und ein drittes, sehen, was die Stunde geschlagen hat. Am nächsten Tag stand Johannes abermals da, beginnt unsere Erzählung. Und dann lesen wir weiter, es war aber um die 10. Stunde. Weshalb ist Johannes bitte das so wichtig, dass er da anfängt, die Tage aufzuzählen und uns auch noch darüber zu informieren, dass es um die 10. Stunde, also um 16 Uhr war? Typisch Johannes, Evangelium. Johannes erzählt Geschichte, so war's, und legt in der Art, wie er erzählt und was ihm wichtig ist, immer auch nochmal, ich sag mal, eine geistliche Deutung dazu. Und die ist auch hier, wie sonst im ganzen Evangelium, hochgradig spannend. Die 10. Stunde, 16 Uhr übertragen, heißt Beginn der Vorabendzeit. In der Perspektive der sogenannten jüdischen Apokalyptik, also dieser Epoche im Judentum vor der Zeitenwende, vor Jesu Geburt, die haben ganz stark endzeitlich gedacht und Theologie getrieben. Und dort meint die 10. Stunde die sogenannte Weltstunde, also die Stunde der beginnenden messianischen Endereignisse. Und wenn Johannes hier festhält, es war um die 10. Stunde, dann spielt er diesen Blick mit ein. Die Endzeit beginnt, wo Menschen Jesus begegnen und sehen, wo Jesus bleibt und wo er seine Heimat hat und ich mit ihm. Und dann kommen zu dieser Stundenangabe die Zählung der Tage. Wenn man Kapitel 1 und 2 des Johannesevangeliums liest, taucht diese Formulierung nämlich mehrfach auf. Es war am nächsten Tag, am nächsten Tag, am nächsten Tag. Und die letzte Tagesangabe in Kapitel 2, Vers 1, dort, wo die Hochzeit zu Kana erzählt wird, da heißt es dann, am dritten Tag wird Hochzeit gefeiert. Der dritte Tag hier, wenn man alle Tage in Kapitel 1 und 2 durchzählt, ist gleichzeitig der siebte Tag, der Tag der Vollendung. Und damit wird die Hochzeit zu Kana zum Sinnbild für Gottes himmlische Hochzeit, zu der er seine Gemeinde berufen hat, dass wir einmal bei ihm sind in seiner Ewigkeit, vereint mit dem Bräutigam Jesus. Also die Reihe der Tage läuft auf den siebten hin, himmlische Hochzeit, Beginn der Ewigkeit. Das ist unser Ziel. Und wenn wir jetzt schauen, in unserer Erzählung, diese beiden Zeitangaben am nächsten Tag, wenn wir die Reihe durchzählen, dann sind wir am dritten und am vierten Tag. Tag 5 und 6 werden nicht extra genannt, die sind drin in dieser letzten, nach drei Tagen, Formulierung, die dann der siebte ist. Ja, ein bisschen kompliziert, vielleicht daheim nochmal nachgucken, aber ich glaube, wir kriegen es hin. Also, die letzten drei Tage wird nur der siebte genannt. Unsere Geschichte direkt davor, Tag 3 und 4. Deutung, klar, mitten in der Woche, mitten im Leben. Unsere Geschichte spielt mitten im Leben. Aber zugleich mit dem Hinweis auf die 10. Stunde, am Vorabend der himmlischen Hochzeit. Das ist unsere Existenz, unsere heilsgeschichtliche Existenz. Von Gott gesandt, mitten hinein in diese Welt, mit all dem, was diese Welt ausmacht, mitten hinein ins Leben. Dadurch unser Auftrag als Christen. Manchmal denke ich aber, wir leben auch nur mitten im Leben. Um was drehe ich mich nicht alles mit meinen Entscheidungen, was mir heute was bringt? Johannes, mit dieser Reihung der Tage malt uns vor Augen, von woher wir leben sollen. Und er wünscht sich einen Jenseitshorizont und keine Diesseitsverhaftung. Mitten im Leben, ja, Tag 3 und 4, aber von der Ewigkeit her, heute leben. Das ist die Botschaft dieser Zeitangaben. Was heißt das jetzt konsequent für uns heute? Damit bin ich beim vierten und letzten Punkt. Und ich habe ihn überschrieben nach dieser Reihe Sehen, wo man bei Jesus bleibt. Das zweite Sehen, wer Jesus ist. Sehen, was die Stunde geschlagen hat. Jetzt viertens als Konsequenz. Sehen, wer unsere Wegbegleitung braucht. Johannes bezeugt seinen Jüngern Jesus und sie folgen ihm nach. Einer der beiden, Andreas, führt dann seinen Bruder Simon zu Jesus. Und wenn wir weiterlesen, macht es genauso danach Philippus mit Nathanael. Und darum geht es Johannes mit seiner Erzählung der verschiedenen Jüngerberufungen. Es braucht mitten im Leben Menschen, die andere zu Jesus führen. Es braucht mitten im Leben, mitten im Alltag, Menschen, die andere zu Jesus führen. Und dafür braucht es nicht nur die tollen Hechte wie den Simon Petrus. Es gäbe keinen Simon Petrus und keine seiner großartigen Geschichten, wenn es nicht den Johannes den Täufer gegeben hätte oder den Andreas. Johannes den Täufer, diesen schrägen Vogel, der in der Wüste Honig essend und Heuschrecken essend da durch die Lande zieht. Oder Andreas, einen echten Normalo, so wie wir alle es sind. Die aber ihren Charakter und ihre Gaben einbringen, mitten im Leben, zutiefst alltagstauglich, um Jesus groß zu machen. Und dann kann es passieren, die Jünger damals haben Jesus gefragt, wo ist deine Bleibe? Und dann kann es passieren, dass morgen du gefragt wirst, wo bleibst du? Wo ist deine Bleibe? Weil Menschen in der Arbeit in dein Gesicht schauen und dein Strahlen sehen und denken, Mensch, aber der muss doch eigentlich gerade durch echt schwere Zeiten durch und trotzdem dein strahlendes Gesicht sehen und dann vielleicht die Frauen unter uns gefragt worden, Menschenskind, welche Facelifting-Creme verwendest denn du? Also das hätte ich ja auch gern. Und dann vielleicht die Antwort lautet, keine Facelifting-Creme, sondern die Salbung des Messias. Was trägt dich durch? Wo ist deine Bleibe? Die Frage, die Jesus gestellt wird, könnte auch die Frage sein, die wir hören. Dort, wo wir mit Jesus leben, nicht ich, sondern Christus in mir, werden Menschen uns ansprechen. Nicht, weil Christen besser sind als andere, aber sie haben es besser, weil sie einen Heiland haben. Christen müssen genauso durch die Krisen dieses Lebens durch und des Sterbens. Aber sie haben in dieser Not einen Heiland. Und den will Jesus ausstrahlen. Und das müssen wir nicht künstlich aufsetzen, sondern er hat es uns versprochen, er lebt in dir. Dort, wo wir ihm nachfolgen. Komm und sieh, wird dann die Antwort lauten, die sie vielleicht morgen im Geschäft oder am Gartenzaun ihrer Nachbarin geben, ihrem Nachbarn oder im Verein. Kommen Sie. Ich würde gerne erzählen, was mir Kraft gibt und Halt. Kommen Sie heißt dann auch, dass wir wirklich erzählen. Es reicht nicht, dass unsere Mitmenschen sehen, dass Christen nette Menschen sind. Der Glaube kommt aus dem Hören. Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Glauben Sie nicht, dass die Menschen damals weniger schräg geguckt haben als heute, wenn man diesen Satz sagt und auf Jesus verweist. Weißt, Jesus, das Lamm, das der Welt Sünde trägt, war damals genauso schräg. Aber es braucht den Mut, den Mund aufzumachen und zu sagen, was durchträgt. Und dass hier einer ist, der Steine fallen lässt von einem Herzen und freisetzt, auch in der Not fröhlich nach vorne zu gehen. Eine letzte spannende Beobachtung, die ich nur nennen möchte, in unserer Geschichte. Nachdem Andreas beschlossen hat, Jesus nachzufolgen, schaut er nach seinem Bruder Simon. Unbedingt muss auch er Jesus kennenlernen. Und dann führt er ihn zu Jesus. Und dann kommt der nächste Hammer. Wie begrüßten denn Jesus den Simon? Du bist Simon, der Sohn des Johannes. Du sollst Kephas heißen. Heißt übersetzt Fels. Ein bisschen steile Begrüßung. Also mal kurz für ihre Erstbegegnung. Jesus sagt ihm, wer er ist und sagt ihm, wer er sein wird. Gibt ihm einen neuen Namen, nachdem er ihn, zuerst nennt er ihn beim Namen, dann gibt er ihm einen neuen Namen und damit ein neues Programm für sein ganzes Leben. Eine neue Identität mitsamt einem missionarischen Auftrag. okay, Jesus ist Jesus und wir können ihn nicht kopieren. Und doch, glaube ich, kann man manches hiervon lernen. Wie genau nehme ich mein Gegenüber wahr? Angefangen beim Namen. Kennen Sie die Namen von all Ihren Nachbarn in der Straße? Oh, da geht schon los mit völlig banalen Dingen. Kennen Sie die Namen aller Ihrer Nachbarn? Wissen Sie, was Ihren Kollegen wichtig ist? Wo Sie Ihre Bleibe haben? Oder wovon Sie hoffen, dass es Ihnen eine Bleibe gibt? Was reden wir mit unseren Nachbarn? Oder ich stand nie so auf Klassenfeste mit den Kindern, so vor der Sommerferien, ein Klassenfest nach dem anderen. Terminkalender einerseits und was schwätzt man da auch alles? Was schwätzt man da auch alles? Stopp. Andreas macht es uns vor. Oder beim Besuchsdienst. Was reden wir mit den Menschen, die wir besuchen? Smalltalk? Und was sehen wir in Menschen, zum Beispiel in unseren Jugendgruppen? Was macht denn Jesus hier? Er sieht etwas in diesem Simon, sieht, was Gott in ihn hineingelegt hat und spricht ihn darauf an. Du bist Simon, du sollst Kephas heißen. Und spricht ihn darauf an, was Gott in ihn hineingelegt hat, nämlich Fels der Gemeinde zu sein. Sehen wir etwas noch in unseren jungen Menschen hier in der Gemeinde, was Gott in sie hineingelegt hat? Und sprechen sie darauf an, du könntest nicht sein, du hast hier so tolle Gabe, Jungschar, ich fände es klasse, könnte mir das super bei dir vorstellen. Manches mehr. Und es ermutigt und setzt Kraft frei, wenn wir Menschen auf das ansprechen, was Gott in sie hineingelegt hat. Sie berufen. Fazit, ich komme zum Schluss. Komm und sieh. Darum geht es, Johannes. Auf dass wir bei so vielem, was wir haben, Erinnerung an den Joke vom Anfang, bei so vielem, was wir alle miteinander haben an Reichtümer, dass wir nicht wie jener Mann damals vergessen, wo unsere Bleibe ist. Und statt einer Diesseitsfixierung, ja, ewigkeitsorientiert leben. Komm und sieh, wer Jesus ist und wo Halt ist und was er für dein Heil getan hat. Komm und sieh dann auch, was die Stunde geschlagen hat, mitten im Leben, mitten im Alltag. Kein Schwarz-Weiß und sonst was, aber mitten im Alltag trotzdem von der Ewigkeit her. Und dann kommen sie auch, die verloren auf ihrer Parkbank sitzen, bei allem, was sie noch haben, an Fülle, die aber doch darauf angewiesen sind, dass wir sie an der Hand nehmen und sie nach Hause führen. Amen.